Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute wird's familiär bei Biz and Beyond. Bonita Krupp ist da. Sie ist die Tochter von Trigema-Patriarch Wolfgang Krupp, dem Textilunternehmer. Mit dem haben wir hier schon mal gesprochen. Bonita Krupp ist inzwischen in die Geschäftsführung aufgestiegen und mischt bei Trigema ordentlich mit. Hat dabei vermutlich eigene Ansicht, macht vieles anders als ihr Vater. Aber genau das macht's ja spannend. Wir reden über Business, Generationenkonflikte und warum auch ein Patriarch manchmal einen neuen Blickwinkel braucht. Legen wir los. Herzlich willkommen, Bonita Krupp.
Hallo, Frau Krupp.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt erklären Sie uns doch mal, Frau Krupp, was ist denn jetzt eigentlich anders geworden? Ihr Vater ist abgetreten, Ihr Bruder ist auch noch da und Sie sind auch in der Geschäftsführung. Wie teilt ihr euch das auf?
Genau, also zum Anfang des Jahres hat mein Vater die Firma an meinen Bruder, meine Mutter und an mich übergeben. Meine Mutter ist nicht offiziell in der Geschäftsleitung, ist jedoch Teil, sage ich mal, von unserem Team. Und da stimmen wir uns sehr eng ab.
Ihr Vater ist ja eine sehr dominante Figur. Es ist ja grundsätzlich schon mal nicht einfach, mit Eltern zusammenzuarbeiten. Ich komme auch aus einem Unternehmerhaushalt. Wie war das für Sie, so aufzuwachsen und sich vielleicht auch durchsetzen zu müssen einmal gegen Ihren Vater?
Gut, ich denke ja, nach außen hin kommt mein Vater natürlich sehr dominant rüber. Aber als Familie kennen wir ihn ja auch nicht anders und wissen natürlich auch, damit umzugehen. Und ich denke, mein Bruder und ich hätten uns nicht für den Schritt entschieden, in die Firma einzutreten. Und das war schon vor über 10 Jahren, wenn wir uns nicht zugetraut hätten, auch mit unserem Vater natürlich zusammenzuarbeiten. Unsere Mutter ist natürlich auch schon immer im Unternehmen und hat dort eine führende Rolle. Und dadurch hatten wir natürlich auch immer so den Ausgleichspol noch zwischen uns. Aber ich denke, für unseren Vater war es natürlich schön zu sehen, dass wir ins Unternehmen eintreten. Aber auch für uns war es eine Selbstverständlichkeit. Und wenn wir uns nicht vorstellen hätten können, mit ihm zusammenzuarbeiten, dann wären wir diesen Schritt damals auch nicht gegangen.
Haben Sie manchmal Druck verspürt oder eine Verpflichtung eintreten zu müssen?
Einen Druck oder eine Verpflichtung haben wir nicht direkt gespürt. Jedoch wussten wir immer schon, dass es natürlich der große Wunsch unserer Eltern ist, dass wir ihnen im Unternehmen nachfolgen und natürlich auch eine gewisse Zeit mit ihnen zusammenarbeiten im Unternehmen. Und es ist ja auch so, das Unternehmen besteht seit 1919. Das heißt, mein Bruder und ich sind jetzt die 4. Generation. Und für uns ist es ja auch was Schönes zu sehen, dass dieses Unternehmen fortgeführt wird. Und unser Bestreben ist es natürlich auch, das Unternehmen in die 5. Generation zu führen.
Aber wer ist denn jetzt der Chef? Ist das jetzt Ihr Bruder und Sie unterstützen ihn oder macht ihr das gemeinsam? Wie ist das?
Wir sehen uns als gleichberechtigtes Team.
Jetzt war das ja, das war so ein bisschen so eine Hängepartie, ne? Also hat lange überlegt, wem gebe ich denn die Firma und so. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt? Weil da sind ja so Sachen gefallen. Ich weiß nicht, Sandra, damals, als wir mit Herrn Krupp sprachen, dann sagt er, muss mal gucken, wer welchen Partner hat. Nicht, dass der nach Amerika auswandert und ich stehe alleine da. Das war ja eine merkwürdige Kombination, also ein merkwürdiger Vorlauf eigentlich, oder?
Gut, so merkwürdig war das für uns nicht. Also wir müssen ja wissen, Trigema ist ein produzierendes Unternehmen und da ist es natürlich auch wichtig, dass die Geschäftsführung vor Ort ist. Das heißt, wenn mein Bruder oder ich, also sind wir bisher nicht, aber auch wenn einer von uns zukünftig auswandern würde, wäre es natürlich schwierig, die Geschäfte hier vor Ort zu leiten. Und das war genau das, was mein Vater meinte. Und man weiß ja nicht, wie die Lebenswege sich entwickeln. Bisher sind wir aktuell beide hier vor Ort. Das heißt, so haben wir uns jetzt entschieden. Aber es kann sich immer noch was ändern. Und das war meinem Bruder und mir auch wichtig, dass wenn wir zusammen im Unternehmen sind, wir eben auch noch gewisse, sage ich mal, Möglichkeiten haben, wenn sich unser Leben doch mal anders verändert. Es kann ja auch noch Sonstiges passieren. Man weiß es nie. Und so sind wir zusammen natürlich gut aufgestellt. Und was mein Vater immer wichtig war, deshalb hat er immer gesagt, ihm war es vielleicht auch wichtig, dass es vielleicht auch nur eine Person macht. Er wollte immer, dass mein Bruder und ich uns verstehen. Er hat gesagt, wir sollen uns ein Leben lang lieben und nicht streiten. Denn er hat selber in seiner eigenen Familie natürlich in der Vergangenheit auch mitbekommen, was es heißt, wenn Gesellschafter sich nicht verstehen. Und das wollte er auf keinen Fall, dass sich das auf das Verhältnis von meinem Bruder und mir auswirkt. Aber er hat, denke ich, gesehen, dass wir in den letzten 10 Jahren gut zusammengearbeitet haben. Und wir sehen auch durch die Herausforderungen, die uns im Unternehmen natürlich begegnen, es als Chance, uns hier als Team beweisen zu können.
Jetzt ist das erste Jahr rum. Wo haben Sie Ihre Akzente gesetzt?
Gut, ich sag mal, wie gesagt, wir sind schon beide seit über 10 Jahren im Unternehmen. Wenn wir jetzt natürlich vermehrt erst unsere Akzente gesetzt hätten, wäre es auch falsch gewesen, denn wir haben ja in den letzten Jahren schon viel, auch zusammen bewältigt und wir sehen uns vor allem als Team. Aber was wir natürlich vorangebracht haben, sind natürlich Themen. Wir haben unseren Online-Shop neu redesigned. Wir haben natürlich eins der großen Themen dieses Jahr, was uns auch immer noch beschäftigt, ist unser Marketing-Relaunch. Denn wir haben unserem Affen Charlie ja eine neue Position gegeben. Und auch das hat natürlich seine Zeit gebraucht, was natürlich aber auch gut reingepasst hat, weil wir ja jetzt schließlich, da unser Vater nicht mehr in der Firma tätig ist, mussten wir ja schließlich unseren Werbespot auch anpassen. Und da war das natürlich eine gute Gelegenheit, Charlie eine neue Position zu geben.
Sie sind sehr privilegiert aufgewachsen und hatten wahrscheinlich alle Möglichkeiten. Hatten Sie mal Fernweh oder auch das Bedürfnis, mal vielleicht zu rebellieren oder auszuscheren? Oder vielleicht haben Sie auch mal Zeit im Ausland verbracht?
Wie Sie sagen, mein Bruder und ich sind sehr privilegiert aufgewachsen. Da sind wir unseren Eltern natürlich auch sehr dankbar, denn sie haben uns natürlich, als wir schon recht jung waren, ins Internat gegeben. Da hatten wir die Möglichkeit, Englisch, wie unsere zweite Muttersprache zu lernen. Und waren dann natürlich auch im Ausland damals und dann vor allem zum Studium durfte ich auch Großstadtluft schnuppern und habe 5 Jahre in London gelebt. Das war natürlich auch sehr schön, aber wir sind hier sehr ländlich geprägt und ich bin natürlich auf dem Land auch aufgewachsen und so habe ich mittlerweile natürlich das Glück, beides erleben zu dürfen. Stadtleben sowie auch natürlich das Landleben.
Wie oft ist denn Ihr Vater jetzt noch im Büro?
Er ist täglich im Büro.
Ihr Vater ist ja sehr präsent in den Medien und sehr medienaffin und ich habe auch mal mit ihm auf der Bühne zusammengestanden mit einem Panel und da hat man richtig gemerkt, wie er die Zuschauerschaft, wie er connecten kann und begeistern kann. Also es war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Streben Sie und Ihr Bruder auch ein bisschen in die Medien? Das gehört ja heute auch dazu. Und ist es manchmal schwer, aus dem Schatten des Vaters zu treten? Oder ist es vielleicht auch eher eine Inspiration, das so mitbekommen zu haben und dann zu sagen, ja, das könnte ich auch?
Also unser Vater ist da natürlich unser Vorbild, denn wie er mit diesen Themen umgeht und wie er dann auch darüber spricht, ist natürlich schon sehr bewundernswert. Mein Bruder und ich sind natürlich jünger. Wir haben noch nicht so viel Erfahrung wie er. Und ich denke, wir müssen uns erstmal auch in unserem Job beweisen und in dem, was wir tun. Und wenn wir uns in Themen wohlfühlen, können wir uns natürlich dazu äußern. Aber wir haben natürlich noch nicht diese, Arbeits- beziehungsweise auch Lebenserfahrung, die mein Vater natürlich mit nun 82 Jahren hat, dass wir uns jetzt trauen würden, so, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich denke, da müssen wir uns erst noch beweisen.
Er moniert ja immer Haltung, Verantwortung in Unternehmen und ist ja auch eine gewisse Art von PR. Ist das auch ein Thema, was Sie besetzen oder haben Sie anderes vor? Haben Sie andere Themenschwerpunkte?
Ich denke mal, jede Generation hat seine Schwerpunkte, aber das Thema, mit Haftung und Verantwortung, dem stehen wir natürlich auch positiv gegenüber, denn unser Vater hat uns das vorgelebt. Auch mein Bruder und ich haben uns ja entschieden, die Firma als KG fortzuführen. Das heißt auch, mein Bruder steht vor allem aktuell in der Verantwortung. Und meine Mutter und ich unterstützen ihn natürlich. Deshalb gehen wir da auch nehmen wir uns natürlich ein Beispiel daran, wie er bisher die Firma geführt hat und sehen es natürlich auch als wichtig an insgesamt in der Gesellschaft an die Eigenverantwortung zu appellieren. Denn unsere Meinung ist, dass wir nur so vorwärts kommen in Deutschland.
Ja, aber ich war letztens da, dann steht an ihrer Hauswand steht die Marke mit Verantwortung, glaube ich, ne? Wenn Sie mal aufs Produktportfolio schauen, wie hat sich das denn jetzt seit dem Wachwechsel an der Spitze in gewisser Weise verändert? Habt ihr andere Produkte reingenommen oder macht ihr das erstmal so weiter?
Also wie gesagt, unsere Produkte verändern sich ja von Saison zu Saison, von Kollektion zu Kollektion, weil es gibt ja immer wieder neue Stoffe, neue Schnitte, die dazukommen, neue Farben. Das heißt, da passen wir uns schon an. Aber wie gesagt, es ist ja so, wir mussten uns ja immer schon als Firma weiterentwickeln und auch die letzten Jahre war es wichtig. Wir hatten ja auch vor 2 Jahren zum Beispiel die Kooperation mit LFDY, einem Streetwear-Label. Das hat damals schon mein Bruder komplett geführt, diese Kooperation. Wir haben so natürlich auch weitere neuen Ideen, versuchen auch gerade im Bereich nachhaltigen Stoffen noch weiter auszubauen, wenn es gerade darum geht, um zum Beispiel recycelte Baumwolle einzusetzen. Und da sind wir natürlich weiter an Entwicklungen dran, so wie wir es bisher auch waren. Denn für uns ist natürlich so, wir möchten den Standort Deutschland stärken und müssen uns natürlich auch den sich ändernden Kundenbedürfnissen anpassen.
Ihr Vater ist sehr konservativ und Ihre Familie sehr traditionell. Sie und Ihr Bruder sind vorbildlich, also verkörpern eigentlich so die klassischen deutschen Tugenden, wie ich auch noch das Deutschland kenne von vor ein paar Jahrzehnten. Fühlen Sie sich manchmal ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn Sie sich anschauen, was so in Deutschland passiert?
Nein, ich fühle mich da nicht aus der Zeit gefallen und ich glaube auch nicht, dass mein Bruder und ich so konservativ sind, wie Sie vielleicht gerade den meinen oder wie es vielleicht den Anschein macht. Denn auch wir müssen uns ja weiterentwickeln. Ich meine, wir sind in der Modebranche, das heißt, auch da geht's weiter. Auch gerade im Bereich Marketing und so müssen wir natürlich auch am Zahn der Zeit bleiben. Und da sind wir recht offen, wie es sich weiterentwickelt. Aber es gibt natürlich immer wieder Phasen oder Entwicklungen in Ländern. Und da ist es so, also ich glaube, man muss sich einfach immer gucken, was passt auch zur Firma, wie man sich entsprechend anpasst.
Eines der Alleinstellungsmerkmale ihrer Firma war immer Made in Germany, wir produzieren nicht im Ausland. Ist das denn haltbar in diesen Zeiten, wo so vieles ja disruptiv ist, unsicher ist?
Also Made in Germany ist war unser USP und wird es auch zukünftig sein, denn mein Bruder und ich und auch wir in der Firma insgesamt arbeiten täglich daran, dass wir die Produktion in Deutschland auch zukünftig halten können und dass wir hier Methoden und Wege finden, wie wir das auch umsetzen.
Welche sind das?
Das sind zum einen natürlich Digitalisierungsprojekte, die wir weiterhin vorantreiben. Wir haben natürlich in der Textilindustrie sind wir noch nicht so automatisiert, wie es viele immer vermuten, denn jede Naht wird von Hand durch die Maschine geführt. Aber auch hier gibt es natürlich Projekte, an denen wir arbeiten im Bereich Automation. Und wir gucken natürlich auch, wie können wir uns insgesamt effizienter aufstellen? Wie können wir natürlich auch KI nutzen, gerade im Designprozess, in gewissen analytischen Prozessen? Wie können wir hier einfach effizienter werden? Und denn es muss auch weiterhin möglich sein, in Deutschland produzieren zu können. Denn wir können nicht sagen, wir müssen gewisse Produkte abgeben und machen uns dadurch abhängig, natürlich von anderen Ländern. Das haben wir ja auch während Corona gemerkt, als gewisse Lieferketten natürlich gestört waren. Da gab es natürlich Engpässe in gewissen Bereichen und das sollte es natürlich auch in einem Wirtschaftsland wie Deutschland nicht geben.
Was sind denn Sachen, die Sie aus dem Ausland beziehen? Sind das auch vielleicht Stoffe oder ist wirklich 100% kommt aus Deutschland und wird in Deutschland zusammengesetzt?
Gut, unser Rohmaterial natürlich, die Baumwolle, die wächst ja in Deutschland nicht. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall aus dem Ausland beziehen. Die kommt aus der Türkei und aus Griechenland. Teilweise beziehen wir auch, also 90% unserer Stoffe stellen wir dann eben aus diesem Rohmaterial unter anderem Baumwolle selbst her. Wir stricken die Stoffe. Aber wir haben natürlich auch teilweise Webstoffe im Einsatz, was ja eine andere Herstellungsstruktur hat. Und da setzen wir natürlich auch auf Lieferanten aus Italien, Portugal, Spanien. Aber wir versuchen so weit wie möglich, sofern es in Europa noch hergestellt wird, natürlich entweder Deutschland oder Europa zu sourcen, Zutaten, die wir selbst nicht herstellen können, wie Knöpfe, Reißverschlüsse etc.
Wie machen Sie das eigentlich? Machen Sie manchmal so Mystery Shopping oder gucken Sie sich auch Wettbewerber an? Wie machen Sie das?
Natürlich, also wir gucken natürlich schon auch, was macht der Wettbewerb, was sieht man auf Instagram, was sieht man in Modezeitschriften, was sieht man allgemein im Stadtbild, natürlich auch, was sagen die Kunden zu uns, was sind die Wünsche. Auch wenn ich mal sage, ich gehe irgendwo in eine Stadt zum Einkaufen, dann sage ich auch, ach ja, dieses T-Shirt, das könnte doch mal interessant sein. Und dann kauft man natürlich auch mal eins und sagt, okay, können wir sowas intern auch umsetzen? Also ich glaube, man muss immer Augen, Ohren, alles offen haben und mit offenen Augen eben durch die Welt gehen. Und so können wir uns natürlich auch entsprechend unserem Portfolio anpassen.
Manche Textil-Retailer in Deutschland straucheln, manche sind pleite gegangen oder insolvent. Ist das ein Warnschuss oder sagen Sie, die machen halt was falsch?
Ja, also es sind ja vor allem die Händler, die es aktuell betrifft. Wir haben natürlich das Glück, dass wir selber Produzent und auch unser eigener Händler sind. Das heißt, wir sind direkt am Kunden und können da natürlich auch ein bisschen steuern. Und unser Vater hat natürlich auch wohlweislich, er hat ja erst angefangen und da haben wir ja die großen Versandhaushändler beliefert und dann später die Discounter. Und er hat ja dann sozusagen unser Vertriebsmodell auf breite Beine gestellt. Denn mittlerweile haben wir 40% unseres Vertriebs über online. Das heißt, da ist der stärkste Bereich unser eigener Online-Shop und dann natürlich unsere Online-Partner wie Amazon und Otto. Aber wir haben ja natürlich auch nochmal 40% unsere eigenen Testgeschäfte, also unsere eigenen Outlet-Stores deutschlandweit. Und dann natürlich noch 20% Kunden aller Art. Das sind vor allem Corporate-Kunden, nennen wir das, also wo wir vor allem Industriebekleidung machen. Von der kleinen Praxis bis hin zum großen Industrieunternehmen, die wir dann natürlich mit personalisierter Berufsbekleidung bedienen. Und da haben wir natürlich diverse Felder, die wir bedienen und können da natürlich auch ein bisschen abfedern, wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Bereich nicht so läuft. Was wir natürlich sagen, ist der stationäre Handel. Wir haben die 44 Shops. Da haben wir jetzt auch erst vor Mitte Oktober einen neuen Standort in Leipzig eröffnet. Aber wir sagen, wir wollen eigentlich diese Zahl nicht unbedingt erhöhen, sondern wenn wir einen guten Standort finden, dann vielleicht auch einen anderen ersetzen.
Aber Sie machen 40% über die eigenen Geschäfte.
Genau. Und so sind wir direkt am Kunden und eben nicht abhängig, zum Glück, von Großhändlern oder Ähnlichem.
Viele Leute fragen sich wahrscheinlich, wie kann ein deutsches Textilunternehmen bestehen gegen die H&Ms dieser Welt, gegen Fast Fashion online? Wie machen Sie das?
Da bestehen wir natürlich, indem wir Kunden haben, die vor allem natürlich unsere Nachhaltigkeit schätzen, die Qualität des Produkts und die Wertigkeit und natürlich auch die Werte, für die wir stehen. Und dadurch, dass unser Bestreben darin liegt, ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, das jetzt nicht nach ein, zwei Saisons schon kaputt geht, sondern dass sie im besten Fall bis zu 10 oder mehr Jahren tragen können, setzen wir natürlich auch auf zeitlose Mode, auf vor allem sehr viele Basics, denn die gehen ja nicht aus der Mode und die kann man lange tragen. Und da versuchen wir natürlich auch, wenn wir unseren Kunden auch zeigen, wie wird's hergestellt, wo kommen die Materialien her, wie läuft der Herstellungsprozess, da können wir natürlich auch zumindest bisher unsere Kunden davon überzeugen, sich doch für ein Qualitätsprodukt Made in Germany zu entscheiden.
Sind Sie auch auf Expansionskurs im Ausland oder sind Sie hauptsächlich auf Deutschland beschränkt?
Wir haben aktuell ja noch 95% unseres Umsatzes im Inland. Da ist natürlich auch noch Ausbaubedarf, denn wir stellen 4,5 Millionen Teile im Jahr her. Es gibt 82 Millionen Bundesbürger. Da haben wir natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wir sind natürlich auch dran, dass wir gerade über den Online-Bereich, wo wir auch sehr einige Kunden im Ausland haben, also zum Beispiel Österreich und Schweiz sind da stark Märkte von uns, dass wir da noch weiter ausbauen, ja.
Jetzt sind Sie ja auch politisch aktiv. Ich glaube, Sie sind in Ihrer Heimat im Kreistag. Haben Sie andere Ambitionen auch noch?
Nein, ich habe mich bisher auf die regionale Politik, aber auch erst seit Kurzem befasst. Und da schnuppere ich jetzt mal so ein bisschen Regionalpolitik Luft und guck mal. Aber wir haben ja schließlich, mein Bruder und ich haben schon gesagt, also er unterstützt mich auch sehr in dem Bereich. Er war selber immer schon politisch interessiert und meinte, ich könnte das ja mal probieren. Aber unser Fokus liegt natürlich auf der Firma.
In welchem Bereich sind Sie da tätig? Für welche Partei?
Ich wurde in den Kreistag für die CDU gewählt.
Wie sehen Sie denn die aktuelle Entwicklung in Berlin gerade, diese Regierungskrise, Neuwahlen im Februar und so? Wundert Sie das? Oder sagen Sie, jetzt können wir mal als Union richtig loslegen?
Also ich muss sagen, dadurch, dass ich mich jetzt ja erst seit Kurzem dann intensiv mit diesen politischen Themen beschäftige, ist es natürlich sehr spannend, was sich da gerade so tut. Und da ist es natürlich auch schön, das mal von der Seite zu sehen. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall bald nun eine neue, stabile Regierung bekommen, denn es gibt wichtige Themen, die Deutschland umtreibt und man merkt auch einfach, man merkt es an der Belegschaft, an den Personen im Umfeld, man merkt es auch an den Kundinnen und Kunden. Es herrscht schon eine Unzufriedenheit im Land und ich glaube, da müssen wir entgegensteuern, damit wir auch wirtschaftlich einfach wieder aus diesem Tief hochkommen und gemeinsam in die Zukunft blicken können.
Welche politischen Themen bewegen Sie am meisten?
Ich denke, ein Thema, das natürlich uns auch sage ich mal, dadurch, dass ich ja auch das Familienunternehmen geprägt bin, ist natürlich die wirtschaftliche Lage und wie wir einfach schaffen, auch in den nächsten Jahren, denn wir wissen alle, der demografische Wandel kommt und jeder merkt es. Jeder sucht Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, wie können wir einfach Arbeit attraktiv machen? Denn ich denke, mit, sage ich mal, immer weniger Arbeitnehmerinnen und Nehmern in Zukunft müssen wir einfach gucken, wie können wir A, produktiver werden und B, wie können wir einfach auch einen Anreiz schaffen, dass Arbeit sich wieder lohnt. Und ich glaube, da ist es vor allem wichtig, die Mittelschicht zu entlasten und diejenigen und einfach zu sagen, okay, es lohnt sich, wenn wir eine gemeinsame Kraftanstrengung haben. Und da denke ich, hoffe ich, dass da die nächste Regierung ein paar positive Ansätze hat.
Haben Sie denn mal überlegt, ins Ausland zu gehen? Also wir hatten darüber gesprochen, in England studiert oder im Internat waren Sie, ne? Im Ausland.
So war ich war in der Schweiz im Internat und dann habe ich 5 Jahre in London studiert.
Haben Sie mal überlegt, auszuwandern?
Nein, das habe ich nicht. Also ich war immer wieder, sage ich mal, für Phasen meines Lebens im Ausland, aber ich denke auch, wir können ja nicht sagen, wir müssen jetzt auswandern aus Deutschland, denke ich, wir müssen ja auch gucken, wie bringen wir unsere Wirtschaft, unser Land wieder dahin, wo wir waren und wie können wir auch den Wohlstand halten, den auch unsere Vorfahren aufgebaut haben. Denn ich denke auch, unsere Heimat ist ja auch schön, auch hier im schönen Schwabenland. Und das war eben auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, dass ich mich auch für die Regionalpolitik engagiere. Denn wir möchten ja auch, dass unser Kreis, unsere Region auch zukünftig, sage ich mal, beliebt ist bei Personen, was uns ja auch hilft, da wir ja immer wieder Mitarbeiter suchen. Die müssen sich ja auch hier wohlfühlen. Und wie können wir einfach unsere Region auch für die Zukunft wappnen und für die Zukunft voranbringen? Und das, denke ich, ist ein wichtiges Thema, was ja auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Land umtreibt.
Wo drückt es vielleicht bei Ihnen am meisten der Schuh? Ist es Energie oder was von den aktuellen konkreten Themen ist für Sie relevant? Außer Mitarbeiter.
Ja, ein großes Thema ist natürlich dadurch, dass wir ja noch sehr mitarbeiterintensiv sind. Was die meisten ja nicht wissen, ist, dass die Textilproduktion immer noch sehr händisch ist. Das heißt, wir haben ja 700 Näherinnen und Näher. Mittlerweile haben wir eine Belegschaft aus über 40 Nationen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir da auch immer wieder, weil die Textilindustrie ist leider noch nicht so automatisiert. Wir arbeiten mit elastischen Stoffen. Das heißt, wenn Sie sich Ihr Shirt oder Ihr T-Shirt angucken, was Sie aktuell anhaben, sehen Sie, dass da gibt es verschiedene Nähte und jede Naht musste von Hand durch die Maschine geführt werden. Und das ist bei uns einfach der arbeitsintensivste Schritt. Und da ist es für uns einfach wichtig, auch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Das ist der Punkt, der uns natürlich am Ende aktuell drückt, weil wir auch da natürlich auch unsere Kapazität davon abhängt.
Ist das, weil Sie besonderen Wert auf die Qualität legen? Weil so Geschäfte wie Shein, also diese Fast-Fashion-Hersteller, die werden das ja wahrscheinlich alles maschinisch machen und nicht per Hand. Oder geht das bei denen durch Billiglöhne?
Die müssen das genauso mit der Hand machen.
Ah, tatsächlich.
Aber da gibt es doch irgendwann Nähroboter, oder? Also ihr Werbegesicht, der Affe Charlie, ist jetzt schon KI gesteuert. Irgendwann doch die Maschinen auch.
In dem Bereich aktuell, also tut sich noch nicht so viel. Weil es einfach noch vermutlich auch dadurch, dass die Arbeitskraft in Asien einfach so günstig ist, gibt es da noch nicht diesen Druck, sage ich mal, in diesem Bereich auch zu automatisieren. Und es sind ja, wir haben ja jeden Tag auch Besuchergruppen bei uns im Unternehmen und jeder ist immer noch fasziniert, wie viel Handarbeit tatsächlich dahinter noch steckt, weil es einfach anders noch nicht möglich ist.
Wie teuer muss so ein T-Shirt eigentlich sein? Also ich war letztens bei Ihnen, als ich da vor Ort war und Sie besucht habe oder Ihren Vater, da gibt es ja dieses Testgeschäft auch am Ortsrand. Und das war jetzt nicht hochpreisig. Also wie hoch ist denn Ihre Marge eigentlich bei so einem T-Shirt, bei so einem Basic-T-Shirt?
Gut, unsere Marge ist jetzt vielleicht nicht so hoch wie bei anderen, die natürlich im Ausland produzieren lassen. Aber ich sag mal, die Marge ist gut genug, dass wir hier weiterhin produzieren können und hier auch überleben. Und es uns allen gut geht. Also ich glaube, da dürfen wir nicht. Aber wir müssen natürlich auch dadurch, dass wir hier am Standort produzieren, können wir natürlich die Arbeitskräfte auch flexibel einsetzen. Und wir produzieren ja auch das ganze Jahr durch. Volle Auslastung auf Lager und gucken natürlich, wie wir da die Kosten optimieren. Aber wenn die Arbeitskraft zur Verfügung steht, müssen wir auch gucken, dass wir sie optimal einsetzen und dann natürlich für hochqualitative Produkte.
Verspüren Sie Wachstumsdruck, also dass Sie Ihren Absatz, Ihre Produktion alles steigern müssen? Oder sagen Sie, nö, wenn das so weiterläuft, dann sind wir eigentlich zufrieden?
Also ich glaube, eine Kapazitätsausweitung, Produktionsausweitung ist im aktuellen, sag ich mal, in der aktuellen Lage wahrscheinlich im Textilbereich nicht wirklich denkbar. Aber wenn wir so weiterlaufen und wir müssen natürlich auch gucken, wir gucken ja auch immer, dass wir Produkte weiterentwickeln. Das heißt, wir nehmen neue Produkte auf ins Sortiment und geben dafür andere ab und produzieren sie nicht mehr. Ich glaube, so können wir, das ist ja auch ein Teil von unserer Wertigkeit, wie wir unsere Produktion steigern.
Was ist denn für Sie, wir hatten über Luxus gesprochen oder über Hochpreisiges, was ist denn für Sie persönlich eigentlich Luxus?
Für mich persönlich denke ich, ist Luxus einfach auch, sag ich mal, ja, also ich möchte aktuell mein Leben nicht eintauschen. Ich bin froh, wie unser, sag ich mal, Übergang aktuell gelaufen ist und einfach zu sagen, wir haben ein gutes Team, einmal in der Familie und natürlich auch in der Belegschaft und zu sehen, wie wir, sag ich mal, tagtäglich die Probleme angehen und vorankommen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Luxus zu sagen, okay, ich werde gebraucht, ich bin da und ich kümmere was und ich kann was bewegen. Und ich glaube, das ist, was viele Leute auch motiviert und das ist auch das, was mich persönlich motiviert. Und das ist auch ein Luxus für mich.
Wie oft stimmen Sie sich in der Familie eigentlich ab? Gibt es da jede Woche so ein Familienrat, wo ihr alle vier zusammensitzt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Gut, als Familie sehen wir uns ja meistens also täglich im Büro und dann essen wir auch oft zu Mittag zusammen. Aber was mein Bruder, meine Mutter und ich etabliert haben, ist, dass wir uns mindestens einmal die Woche eine halbe bis Stunde hinsetzen, auch mal länger, alle paar Monate auch so eine Art Strategietag an einem Wochenende machen, wo wir uns zusammensetzen und dann natürlich bei Rückfragen auch auf unseren Vater zugehen. Aber vor allem stimmen wir drei uns intensiv ab.
Ihren Vater hatten wir ja, wie wir anfangs schon sagten, schon mal im Podcast. Und da hatte er sehr konservative Aussagen gemacht, die ein paar Wellen geschlagen haben in der bundesweiten Presse. Wie reagieren Sie auf sowas und wie gehen Sie damit um, wenn er zum Teil, sagen wir mal, altmodischere Ansichten vertritt?
Ich denke mal damit, das ist ja so, ich kenne ja meinen Vater nicht anders und es ist ja auch, sage ich mal, jede Generation hat andere Gedanken, hat andere Themen, die sie selbst bewegt haben, die sie selbst durchlebt haben und da habe ich natürlich auch Verständnis für diese Ansichten. So wie jeder, sage ich mal, anderen Geschmack hat, ja, sie hatten wahrscheinlich auch mit 20 einen anderen Geschmack, wie dann, als sie älter waren oder wie den sie in Zukunft haben werden und ich meine, so muss man einfach auch als Gesellschaft, denke ich, auf diese verschiedenen Gruppen eingehen und mit meinem Vater habe ich mich immer gut verstanden. Und auch wenn er in der Öffentlichkeit als konservativ rüberkommt, sage ich mal, hat er sich so, mein Bruder und mir, nie verhalten und auch mich und auch meine Mutter immer gefördert. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Sie erscheinen sehr bodenständig. Wie fühlt sich das für Sie an, dass Sie im Grunde genommen prominent sind?
Also ich würde mich selbst jetzt nicht als prominent betiteln, aber ich denke mal, mein Bruder und ich sind in diese Position reingewachsen. Und natürlich, ich sag mal, wenn man auf dem Land wohnt, kennt man sich sowieso schon oft. Ja, und dadurch, dass wir hier natürlich schon seit über 100 Jahren ansässig sind, kannte ich das natürlich als Kind auch. Aber es hat mich nicht gestört, denn ich denke, meine Eltern haben uns auch immer vorgelebt, wie man damit umgeht. Und ich denke auch, wir stehen hinter unserem Produkt und unserer Marke und man weiß natürlich auch als Hersteller von Produkten, die direkt beim Kunden ankommen oder die direkt an den Kunden gehen, dass man da natürlich auch, wissen wir auch als Familie natürlich auch punkten kann, wenn man direkt das Gesicht seines Produkts ist und dadurch, dass wir dahinter stehen und ich bin auch froh, dass ich Textilien verkaufe und die natürlich auch gut beschreiben kann, ist es auch was Schönes zu sagen, okay, ich stehe auch gerne mal im Laden und sage, okay, ich stehe hinter der Kasse und manche Kunden erkennen einen, manche nicht. Aber ich finde es auch schön zu sehen, wie Kunden darauf reagieren, wie Kunden mit dem Produkt interagieren. Und ich denke, ja, wenn man da auch mal erkannt wird, also mich stört es nicht, denn ich stehe hinter unserer Marke und unserem Produkt.
Eine Herausforderung bei einem Familienbetrieb ist ja, also weil du eben sagtest, oder Stellung genommen hast zu unserer Zusammenarbeit, zu Kollegen, da hat man ja noch so einen gewissen formellen Abstand, gesunden Abstand. Bei der Familie ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil für die Eltern bleibt man das Kind und man ist vielleicht in Versuchung, sich dann im Job so zu unterhalten, wie man es privat machen würde. Wie schaffen Sie das, da eine gesunde Grenze zu ziehen? Das ist ja schwierig, auch gerade als Kind, also auch meiner Erfahrung nach.
Also ja, die Grenze können wir da vielleicht nicht immer ziehen, ja, weil es war natürlich auch für meinen Vater nicht immer so einfach, dann diese Grenze zu ziehen. Aber ich glaube, das macht auch ein Familienunternehmen aus, ja. Also das kennen mein Bruder und ich auch. Auch mein Bruder ärgert mich mal, ja, das sehen dann manche auch. Also ich glaube, das macht aber das auch aus, was ein Familienunternehmen ist, ja. Und ich meine, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen uns ja teilweise auch noch, als wir Kinder waren. Und ich glaube, da weiß man dann schon, hat schon die nötige Distanz oder man weiß auch genau, wie es gemeint ist. Aber ich glaube, im Familienunternehmen geht es natürlich noch mal ein bisschen anders zu, wie jetzt in einem, sage ich mal, großen DAX-Konzern.
Ihr Vater, erinnere ich mich noch, hat sehr Bezug genommen auf die Wichtigkeit der Partner, die Sie und Ihr Bruder haben werden. Sind Sie schon jetzt, Sie beide, in festen Händen und spürt man da auch eine Veränderung vielleicht in der Dynamik der Familie und des Unternehmens?
Also bisher spüren wir da noch keine Veränderung. Denn ich glaube, mein Bruder und ich, wir verstehen uns auch sehr gut. Und ich kenne auch seine Partnerin schon lange. Und ich glaube, da harmonieren wir alle ganz gut.
Ja, dann lassen Sie uns nochmal aufs Produktportfolio schauen. Wenn man so eine Marke führt, dann überlegt man sich ja immer, wie weit man die aufdehnt, wie man die nach vorne bringt, was da vielleicht noch dazugehören könnte. Jetzt haben Sie angesprochen, Sie haben Basis oder Basic, Textilien und Klamotte. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, okay, das wird auch zu uns passen, was jetzt mit den T-Shirts oder mit den langen Unterhosen gar nichts zu tun hat?
Also historisch gesehen, deshalb haben wir damals lange Unterhosen produziert, sind wir Stricker und Wirker. Das heißt, wir produzieren ja Rundstrickstoffe. Hier gab es in der ganzen Region auf der Schwäbischen Alb war vor allem dieser Herstellungsschritt der erste. Also die Weber waren dann zum Beispiel in NRW teilweise angesiedelt. Aber wir waren hier vor allem die Stricker, die eben Unterwäsche produziert haben. Und das hat sich dann später eben in diese Freizeitbekleidung, T-Shirts und Polo-Shirts aus Piqué-Stoff, Sweatshirts und so weiter entwickelt. Das heißt, da sind wir natürlich restriktiv, weil wir sagen, wir wollen ja das produzieren, was das verkaufen, was wir auch selbst produzieren können. Also ich sag mal, einen klassischen Anzug oder ein Webwarmhemd werden Sie jetzt von uns nicht sehen oder vielleicht auch einen Anorak oder ähnliches oder einen Rucksack, weil wir das selber gar nicht fertigen können. Also da sind wir natürlich schon ein bisschen restriktiv, was wir anbieten können. Aber es gibt natürlich immer wieder Schnitte, Formen und auch Stoffe in unserem Bereich, die dazukommen.
Aber bei Ihnen, als ich da war, stand irgendwie Honig rum. War das ein Giveaway oder haben Sie eine Hobby-Imkerei?
Honig ist das Herzensprojekt meiner Mutter und das hat sie mit ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Leben gerufen und wir haben jetzt hier auch fleißige Trigema-Bienen, die eben auch Honig machen, ja.
Expansion in Ihrem Bereich ist jetzt schwierig angesichts der wirtschaftlichen Umstände. Strecken Sie manchmal so ein bisschen die Fühler aus, zumindest beim Brainstorming, in der Diskussion, welche anderen Geschäftsfelder man vielleicht noch eröffnen könnte?
Gut, ich sage mal, es ergeben sich immer mal wieder auch Geschäftsfelder nebenbei. Also wir haben ja zum Beispiel auch noch dadurch, dass wir unsere eigenen Testgeschäfte haben und also 44, gut die Hälfte davon sind eigene Immobilien, wo wir natürlich auch vermieten an andere Hersteller oder Marken. Das heißt, da haben wir natürlich auch so gewisse kleine Standbeine aufgebaut, die wir jetzt aber nicht, sag ich mal, unabhängig von unserer Marke ausbauen werden. Aber so gibt es immer wieder mal Themen, die dazukommen. Aber sage ich mal, dass wir jetzt komplett in ein anderes Feld gehen würden, das steht aktuell nicht zur Debatte.
Wo sehen Sie denn Trigema in 10 Jahren?
Also in 10 Jahren hoffe ich, dass wir hier immer noch unsere Produktionsstandorte haben. Je nachdem, wie sich natürlich, man kann es ja, hat es ja nie in der Hand. Wenn nochmal, weiß nicht, 3 Pandemien kommen, wissen wir alle nicht, wo wir stehen. Ja, also ich glaube, die Pandemiezeit hat uns auch alle geprägt. Aber wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass wir hier am Standort sind. Ob sich unsere Produktpalette bis dahin natürlich ein bisschen geändert hat, das kann ich nicht sagen. Ja, wenn irgendjemand dann, mein Vater hat uns immer gesagt, wenn wir zukünftig nur noch Putzlappen verkaufen und jeder uns dafür den Preis zahlt, verkaufen wir Putzlappen. Ja, also während der Corona-Zeit haben wir auch fast ausschließlich Masken mal die ersten paar Monate verkauft, also 80% unserer Produktion. Das heißt, also wir passen uns einfach auch an. Aber ich denke, wir müssen einfach gucken, wie wir uns als Firma weiterentwickeln. Und also ich denke mal, es gibt viele Felder, die sich darstellen. Wir wissen nicht, was bis dahin mit dem Online ist, mit stationären Läden. Was hat KI weiterhin für einen Einfluss? Das hat ja jetzt schon Einfluss auch im Bereich Design, im Bereich Bilderstellung. Ich glaube, da tut sich sehr viel in den nächsten Jahren. Wie kommen wir auch mit der Automatisierung voran? Ja, das heißt, können wir dann vielleicht auch durch Automatisierung wieder auch andere Produkte aufnehmen, die vielleicht mehr, sage ich mal, Nähte etc. haben, die für uns bisher nicht wirklich möglich waren? Da tut sich, denke ich, einiges und wir sind gespannt.
Verspüren Sie manchmal als mittelständischer Unternehmer eine Verantwortung auch, weil Sie ja viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und wenn es dann enger wird wie in Corona, haben Sie da manchmal so das Gefühl einer kalten Hand ums Herz, dass Sie ein bisschen Angst bekommen, dass Sie vielleicht Leute entlassen müssen? Ist ja auch eine große Verantwortung, die sich viel persönlicher anfühlt als vielleicht in einem großen Konzern.
Das stimmt, aber also ich glaube, mein Bruder und ich werden da auch, sage ich mal, dem Vorbild unseres Vaters folgen, denn er hat nie Personen, sage ich mal, aus Arbeitsmangel entlassen. Und auch während Corona haben wir alle zusammen, und da waren wir ja hautnah dabei, alle zusammen geschaut, wie kommen wir über die nächsten Runden. Denn es war ja vor allem von heute auf morgen, waren knapp die Hälfte unseres Umsatzes weg, weil die Läden zu waren. Wir wussten alle nicht, wie es sich entwickelt. Werden die Leute auch online einkaufen? Weil wenn jeder zu Hause sitzt, dachte ich auch, brauche ich nicht unbedingt einen neuen Schlafanzug oder eine neue Jogginghose. Hat sich dann anders rausgestellt, weil jeder plötzlich eine neue Jogginghose gebraucht hat. Aber das konnten wir ja nicht wissen. Und ich glaube, da haben wir aber auch einfach gemerkt, dass wir als Team zusammengearbeitet haben und einfach gesagt, okay, wie kommen wir voran und welche Möglichkeiten bieten sich uns? Und da sind mein Bruder und ich und natürlich meine Mutter und auch unser Führungsteam gefragt, eben dann im entscheidenden Moment nach Möglichkeiten zu suchen und diese dann auch auszuprobieren. Und da dürfen wir uns nicht scheuen. Und ich denke, man kann nie, es ist mittlerweile auch so unvorhersehbar, auch mit der Energiekrise, da müssen wir uns natürlich auch weiterentwickeln. Wir waren sehr gasabhängig, sind mittlerweile, haben wir da mehrere Standbeine, wo wir, sag ich mal, Energie beziehen. Auch da mussten wir uns weiterentwickeln, weil die externen Gegebenheiten sich eben verändert haben. Und da müssen wir eben auch als Firma immer wieder gucken, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind.
Jetzt haben Sie noch keine Kinder, aber wenn Sie jetzt junge Menschen treffen oder Nachwuchs im Unternehmen haben, welche Tipps haben Sie für die? Also wo Sie sagen, aus Ihrer Sicht, was muss man beherzigen, um wirklich beruflichen Erfolg zu haben? Sie sagen, Sie sind privilegiert, aber vielleicht gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man vor allem auch seinen Beruf, also sich selbst in seinem Beruf wiederfindet. Denn was unser Vater uns immer mitgegeben hat, ist, dass der Beruf oder auch die Firma keine Last ist, sondern wir sollten es eher als Hobby sehen. Und das tun wir auch. Denn mein Bruder und ich haben so viele Möglichkeiten, sage ich mal, in so vielen Bereichen tätig zu sein, so viel auch sich zu erschließen. Und da merken wir auch, wenn wir junge Mitarbeiter und Mitarbeiter haben, die einfach offen sind, auch offen für neue Tätigkeiten. Ich sage vielen, wenn sie bei uns anfangen, auch in der Verwaltung, ich stelle sie heute für diese Position ein. Es kann aber sein, dass sich das Tätigkeitsfeld in den nächsten Jahren anpasst, ja, und dass sich das verändert. Und ich glaube, da sind wir natürlich im Mittelstand, haben wir auch die Möglichkeit, sage ich mal, die Position flexibler zu gestalten. Und ich glaube, das ist das, was uns auch ausmacht, weil wir einfach wissen, wir haben nicht so die Möglichkeiten, so viele Stellen zu besetzen wie in Konzernen. Und deshalb müssen wir auch untereinander flexibler reagieren, können da aber auch viel bewegen.
Was war für Sie in Ihrer Karriere mal so ein richtiger Tiefschlag, also eine richtig schwere Zeit? Und wie sind Sie da rausgekommen?
Ja, also ich glaube, so richtig schwere Zeiten hatte ich nicht. Ich muss sagen, was mir, weil ich ja auch bei uns den Bereich Personal verantworte, wo es dann teilweise schon so ein bisschen schwierig war oder wo man sich auch selbst, wo ich morgens aufstehen musste und sagen musste, okay, jetzt muss ich aber trotzdem irgendwie mit einem positiven Mindset in die Firma gehen, auch wenn es schwierig ist, war, als immer wieder diese neuen Regularien kamen in Bezug auf Corona-Maßnahmen und so weiter, weil die durfte ich ja dann am Wochenende auch immer wieder anpassen und dann mit den Werken diskutieren am Montag. Und da hatte ich einfach so das Gefühl, wann ist da jetzt endlich mein Ende? Wir müssen ja gucken auch, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter, sage ich mal, dabei bleiben, dass wir sie weiterhin motivieren. Und da musste man sich dann selbst auch wirklich motivieren, dass man da weiter, sage ich mal, diesen Maßnahmen folgen konnte und die entsprechend anpassen konnte. Das war so ein Thema, da habe ich mir gedacht, so, ja, also diese Position, ja, ich glaube, darum beneidet mich gerade niemand.
Aber kann auch stressig werden. Ihr Vater sagt immer, Kurzarbeit hatte ich nie. Also so das Risiko trage ich. Meine Mitarbeiter, die beschäftige ich auch zu 100%. Ist das denn durchzuhalten in diesen Zeiten, wo es ja immer wieder ja atmet, auch in der Wirtschaft?
Ich denke, für uns als Unternehmer ist es natürlich auch wichtig, dass wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann so einsetzen, wo sie, sage ich mal, auch den meisten Mehrwert fürs Unternehmen bringen. Und da sind wir zum Glück als Unternehmen auch flexibel aufgestellt. Ich meine, das war während der Corona-Zeit zum Beispiel auch, hatten wir ja in gewissen Bereichen dann schon weniger zu tun. Und dafür haben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gesagt, okay, sie helfen dann eben in der Produktion aus, in der Logistik, dort, wo eben jemand gebraucht wurde. Und ich glaube, wenn wir da ein agiles, flexibles Team hinter uns haben, können wir uns auch den Herausforderungen stellen.
Wenn Sie eben von Ihrer schwierigeren Zeit sprachen, wie schaffen Sie sich Ausgleich? Machen Sie Sport oder wie muss man sich Ihr Privatleben in dieser Hinsicht vorstellen?
Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig und das können wir zum Glück in der Familie ganz gut, auch wenn wir am Wochenende, also es ist für mich keine Belastung, wenn ich auch meinen Bruder am Wochenende mal sehe oder wenn wir irgendwie telefonieren oder ich weiß nicht, wenn wir da über das Unternehmen sprechen oder wenn er am Samstag früh mir E-Mails schickt, das ist für mich jetzt keine Belastung. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, so ein bisschen rauszukommen. Also ich bin am Wochenende auch gerne, sage ich mal, anderweitig verreist, zum Beispiel oft in München unterwegs. Dann auch meine Eltern sind am Wochenende oft in unserem Ferienhaus. So können wir so ein bisschen so einen Ausgleich schaffen. Und natürlich hilft auch Sport. Da finde ich, kommen dann auch, zum einen kann man so ein bisschen runterfahren, aber es kommen einem auch wieder gute Gedanken. Und wo ich auch gerne einen guten Austausch mit meinem Bruder habe, ist auf langen Autofahrten.
Was machen Sie für Sport?
Sport spiele ich Tennis und ich habe früher als Kind sehr lange Ballett gemacht und da mache ich jetzt seit einigen Jahren Barre. Also das ist ein Mix aus Ballett, Pilates und Yoga.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie nehmen ganz viel von Ihrem Vater mit. Was haben Sie von Ihrer Mutter mitgenommen, wo Sie sagen, Mensch, das hilft mir weiter?
Meine Mutter ist sehr, sie geht sehr gut auf Menschen zu. Sie hat eine sehr gute Menschenkenntnis und ist auch sehr gelassen, kann sich auch gut auf neue Themen einlassen. Und für sie ist immer so das vermittelnde Bindeglied, auch zwischen meinem Bruder und mir teilweise, aber natürlich auch zwischen meinem Vater. Also ich wusste früher immer schon, wenn ich ein gewisses Thema habe, was ich durchboxen möchte, dann habe ich es immer bei meiner Mutter platziert und sie hat es dann immer wieder bei meinem Vater platziert und dann konnte ich es auch mal wieder platzieren. Und so haben wir dann ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Und sie ist, da ist sie wirklich unschlagbar.
Das war ein schönes Gespräch. Interessant. Sandra, wie fandst du's?
Ja, sehr interessante Einblicke, auch sehr inspirierend von einer jungen, weiblichen Managerin aus einem vorbildhaften Familienbetrieb. Vielen Dank.
Danke, Bonita Krupp.
Tschüss, Frau Krupp.
Tschüss, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.